Journal Panorama.
Guten Abend. Zu Gast bei mir im Sommergespräch ist heute Brigitte Unger. Sie ist Professorin an einer der renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten Europas, nämlich an der Utrecht School of Economics in den Niederlanden. Geboren ist sie in Güssing im Burgenland. Nach einem kurzen Studium an der Musikhochschule in Wien ist sie in die Wirtschaftswissenschaften gegangen und dort geblieben. Sie studierte unter anderem in Wien, Harvard und Stanford. 1998 wurde sie außerordentliche Universitätsprofessorin an der WU Wien. Seit 2002 ist sie nun, wie gesagt, an der Uni Utrecht. Frau Unger, für Wirtschaftsexpertinnen sind Krisenzeiten eigentlich tolle Zeiten. Ihr Rat ist sicherlich so gefragt wie noch nie, oder?
Krisenzeiten sind in der Tat eine neue Chance für uns, Erkenntnisse, die wir eigentlich schon eine Zeit lang hatten, aber die eigentlich in den Hintergrund getreten sind oder ein bisschen marginalisiert wurden, wieder hervorzukehren. Für mich ist es im Augenblick in der Tat eine sehr gute Zeit. Ich reise auch in Deutschland, Holland rundherum, um über die Finanzkrise und Probleme des Finanzmarktes zu sprechen.
Und hört man Ihnen zu?
Man hört zu. Ich weiß nicht, ob man es auch befolgen wird, aber ich hoffe es.
Haben Sie die große Krise eigentlich vorausgesehen? Es war ja eigentlich erstaunlich, dass viele Analysten, Wirtschaftsjournalisten und auch Experten die Krise in diesem Ausmaß nicht so vorausgesehen haben.
Ja, also ich habe mit vielen anderen Leuten vorausgesehen, dass es eine Krise oder zumindest sozusagen ein Ende der Bubbles geben wird. Das haben auch viele meiner Mitstreiter gesehen und Mitstreiterinnen. Allerdings, wer es nicht gesehen hat, war die herrschende ökonomische Theorie. Denn die hat sich seit 30 Jahren, vor allem in der Geldtheorie und in der Makroökonomie, in eine Richtung entwickelt, wo es keine Krisen geben kann, per Definition. Das heißt, die ökonomische Theorie war sozusagen nicht in der Lage, im Mainstream das zu beantworten. Dann gab es natürlich immer so Ökonomen, zu denen auch ich mich zähle, aber auch sozusagen renommiertere, wie zum Beispiel Hyman Minsky oder John Maynard Keynes, die eigentlich immer schon gesagt haben, dass es eine Krise gibt. Diese Ökonomen wurden aber in den letzten 30 Jahren immer mehr marginalisiert. Das heißt, man hat ihnen nicht zugehört. Und diese Theorien hätten eigentlich die Krise perfekt vorausgesagt. Hyman Minsky hat zum Beispiel schon 1974 in Modeling Financial Stability hat er sich eigentlich schon ausgedrückt, dass er gesagt hat, es wird immer wieder eine Bankenkrise geben, dass nämlich in einer Wirtschaft, die immer euphorischer wird, weil sie im Boom ist und ausbaut, immer riskantere Projekte von den Banken finanziert werden, die irgendwann einmal die Unsicherheit der Banken so erhöhen, dass sie die Liquidität abdrehen werden, was wieder den Abschwung einleitet. Also solche Konjunkturtheorien gibt es in der Ökonomie ja auch, nur haben diese Theorien, wie gesagt, wurden sozusagen als nicht ökonomisch oder zu wenig ökonomisch einfach an den Rand gestellt.
Was folgt jetzt aus dieser tiefen Krise, in der wir stecken? Gibt es sowas wie eine echte Ursachenanalyse oder was folgt jetzt daraus auf wissenschaftlicher Ebene?
Im Augenblick glaube ich, dass wir in einem Übergang sind. Ich glaube immer noch, dass die wahre Ursache der Krise bis heute nicht analysiert oder klar thematisiert ist, weil wenn man sich anschaut, auch in den Medien, was so als Ursache der Krise erwähnt wird, dann haben wir so eine Fülle von Individuen oder Gruppen, die schuld sein sollen. Wir haben den Herrn Alan Greenspan, der mit seiner Tragödie der Irrtümer halt die Zinspolitik in Amerika falsch gemacht hat oder die Inflation falsch abgeschätzt hat. Oder wir haben die Ratinggesellschaften, die da entweder betrugsmäßig oder nicht betrugsmäßig die Produkte falsch bewertet haben. Oder es wird gesagt, es waren die Banken, die zu gierig waren und zu schnell Kredite vergeben haben. Oder es wird gesagt, es waren die Hypotheknehmer, die sich da, obwohl sie arbeitslos waren, für 3 Jahre in ein Haus setzen mit einer fünfköpfigen Familie, in ein 5-Personen-Haus. Kurzum, es wurden immer einzelne Menschen oder Gruppen verantwortlich gemacht, die eigentlich jeder für sich genommen immer versucht haben, in diesem System so gut wie möglich zu überleben.
Was ist jetzt die wahre Ursache für die Krise Ihrer Meinung nach?
Für mich ist die wahre Ursache, dass die Einkommensverteilung in den letzten 30 Jahren so auseinandergeklafft ist, dass die eine Gruppe, die das Einkommen hat, es beim besten Willen nicht mehr ausgeben kann, auch wenn sie will, und die andere Gruppe, die das Geld ausgeben könnte, es einfach nicht besitzt. Und zwar gibt es mehrere Indikatoren, die dafür ganz deutlich sprechen. Zum einen, wenn man sich anschaut, die Entwicklung des Finanzsektors im Vergleich zur realen Wirtschaft. Der Finanzsektor hat sich in den letzten 30 Jahren, also ist fünfmal so groß wie die Realwirtschaft geworden. Das heißt, diese Vermögen, die da zirkulieren und eigentlich nur mehr sich selbst sozusagen finanzieren, sind abgehoben von der Realwirtschaft. Die Realwirtschaft bräuchte eigentlich das als kaufkräftige Nachfrage, damit wieder Güter und Produkte gekauft werden. Dieses Geld ist sozusagen verschwunden in eine Cyberwelt der Finanzwelt und fehlt der Realwirtschaft. Wenn man sich anschaut, die Lohnquote in den USA und in der EU sind die Löhne, die Lohnquote war früher so bei 75% und der Rest sind Profite und Gewinne, ist heute nur mehr bei unter 60%. Das heißt, 60% des Einkommens sozusagen sind Löhne, 40% sind Gewinne und noch andere Einkommen aus Vermögen. Und das bedeutet, dass die kaufkräftige Gruppe, und das sind die Arbeitnehmer, die Lohnempfänger, immer weniger sozusagen Anteil hat und daher auch weniger kaufen kann. Eine dritte Sache ist, die Einkommensverteilung zwischen armen und reichen Personen ist enorm gestiegen. Ich meine, früher hat ein Kaiser ungefähr 2000 Mal so viel verdient wie sein Untertan. Wenn ich mir heute anschaue, zum Beispiel den Herrn John Paulson, ein Hedgefondsmanager, dann hat er in einem Jahr, und das war einer der wenigen, der auch gegen die Immobilienblase spekuliert hat, hat er in einem Jahr 3,7 Milliarden Dollar verdient. Das heißt, da hat ein Mensch mehr verdient als ganze Länder zusammen. Und der Herr Paulsen, auch wenn er sich noch so bemüht, er kann das Geld nicht ausgeben. 3,7 Milliarden Dollar kann man beim besten Willen nicht in der Realwirtschaft ausgeben.
Er könnte investieren, oder?
Er könnte investieren, aber wann wird er investieren? Nur wenn er weiß, dass diese Produkte von irgendwem gekauft werden. Aber er weiß genau, dass die Produkte nicht gekauft werden, solange die anderen kein Geld haben. Das ist genau sozusagen das Fatale gewesen. Die Finanzleute hätten ja in die Realwirtschaft investiert, wenn da irgendwie Absatzchancen gewesen wären. Aber da sind keine, wenn keine kaufkräftige Gruppe ist, die diese Produkte und Dienstleistungen aufbraucht. Eine vierte Gruppe wäre noch die dritte Welt, die würde ja viel kaufen, aber auch hier ist die Einkommensverteilung schlechter geworden. Auch die dritte Welt kann nicht aufkaufen, denn die erste Welt ist so viel reicher geworden im Vergleich zur dritten, auch in den letzten 30 Jahren, dass auch die dritte Welt als Kunde nicht in Frage kommt.
Welchen Schluss ziehen Sie daraus? Also was muss passieren, damit die Wirtschaft nachhaltig gesundet, damit so etwas, wie es jetzt ist, nicht mehr passiert? Was sollten wir machen?
Solange an der Einkommensverteilung nichts verbessert wird diese Krise nicht zu beheben sein. Wir wissen von allen früheren Studien, Anthony Atkinson zum Beispiel hat das gezeigt, dass nach einer Krise normalerweise die Reichen noch reicher hervorgehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Wirtschaftspolitik versucht, die Einkommensverteilung zu korrigieren. Die österreichische Wirtschaftspolitik kann zumindest die österreichische Einkommensverteilung zwischen Arm und Reich korrigieren und sie probiert es teilweise auch. Und auf europäischer Ebene ist auch sozusagen die Frage zur dritten Welt zu klären. Das heißt, das ist ein ganz klarer Auftrag an die Wirtschaftspolitik, hier was zu verändern. Die Wirtschaft selber wird es nicht ändern.
Sehen Sie die Krise in diesem Sinn auch als Chance auf einen Paradigmenwechsel?
Eine Krise ist auf der einen Seite sozusagen ein Verlust für Arbeitslose, ein Verlust für alle, die davon betroffen sind. Aber es steckt natürlich darin immer, dadurch, dass es eine große Veränderung ist, auch die Chance, inhaltlich wirklich was zu verändern. Also die jetzige Krise lässt sicher so die Möglichkeit zu, dass zum Beispiel bestimmte Ausgaben getätigt wurden, die lange Zeit nicht getätigt wurden, zum Beispiel im Klimaschutz, zum Beispiel für Frauenbeschäftigung, zum Beispiel für den Sozialbereich oder wie Obama jetzt sagt, auch im Gesundheitsbereich. Das heißt, diese Chancen hat eine Krise. Ein Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften glaube ich schon, dass es zu einem Paradigmenwechsel kommt. Allerdings glaube ich, dass das noch ein bisschen dauert. Der Kuhn hat immer gesagt, wenn so eine wissenschaftliche Revolution bevorsteht, dann werden die Vertreter der herrschenden Theorie, bevor sie abgesetzt werden, noch mit Zähnen und Klauen ihre Theorien vertreten. Das, glaube ich, sieht man im Augenblick extrem stark. es war noch nie so aggressiv, dass die Mainstream-Leute die Marginalisierten nicht in ihre Journals hineinlassen. Es war noch nie so groß die Beschimpfungen, dass die nicht mathematische Modelle machen, keine Ökonomen sind. Das sind für mich die letzten Zuckungen eines Systems. Und ich glaube, ganz ähnlich kann man sich auch erklären, warum da immer noch Zirkeln erklären, wir haben keine Krise, wir machen so weiter wie immer. Das sind meiner Meinung nach letzte Zuckungen eines Systems, bevor es sozusagen wieder durch einen Paradigmenwechsel etwas Neues kommt. Also ich bin da eher positiv, dass ich nicht glaube, dass man nach so einer Krise einfach weitergehen kann und zum Alltag überkehren, als wäre nichts gewesen.
Das wie das zum Beispiel das Bankhaus Goldman Sachs tut, das jetzt wieder große Bonuszahlungen an seine Manager auszahlt.
Ich glaube, dass das sowohl politisch nicht akzeptabel ist, aber ich glaube, dass es auch wirtschaftlich einfach nicht so weitergehen kann.
Auf den Industriekapitalismus folgt ja der Finanzkapitalismus bekanntermaßen. Was kommt denn als nächstes?
Ja, da gibt es sozusagen Hoffnungen und da gibt es vielleicht realistische Erwartungen. Also ich glaube, dass der Finanzkapitalismus in dieser Form zu Ende ist. Also ich glaube nicht, dass sich das einfach wiederholen kann. Was als nächstes kommt, wenn wir Glück haben, das ist eine Hoffnung, dann kommt sowas wie ein Wohlfahrtskapitalismus. Nach dem Industriekapitalismus haben wir eigentlich den Wohlfahrtsstaat gegründet. Das war das Ergebnis des Industriekapitalismus, dass es so nicht gehen kann, also Wohlfahrtsstaat gründen. Nach dem Finanzkapitalismus, wenn wir Glück haben, kommt sowas wie ein wieder regulierter Finanzmarkt und ein sich zurückbekehren zu wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen. Also ich hoffe auf einen Wohlfahrtsstaatkapitalismus. Es kann natürlich auch ein ganz anderer Kapitalismus kommen. Es kann ein Internet-Cyber-Welt-Kapitalismus kommen, der völlig außer Kontrolle gerät, wo wir eigentlich immer weniger Kontrolle haben zwischen realer Welt und was da im Internet passiert. Oder die völlige Aufhebung von Märkten, wenn man sich anschaut, eBay oder so, dass man eigentlich kein Geschäft mehr braucht, keine Orte mehr braucht, wo gehandelt wird. Es kann also auch in diese Form irgendwo ein Kapitalismus entarten, aber ich hoffe auf einen Wohlfahrtsstaatkapitalismus.
Wir haben vorhin schon ganz kurz gesprochen über die Konjunkturpakete und Regulierungsmaßnahmen, die die Staaten jetzt ergreifen. Wie beurteilen Sie denn das österreichische Konjunkturpaket, Bankenhilfspaket und so weiter?
Also Österreich hat sich sozusagen, was das Konjunkturpaket, also die zwei Konjunkturpakete, die waren, im internationalen Vergleich ja ausgezeichnet, dass es besonders hoch war und wurde auch international sehr positiv hervorgehoben. Österreich hat auch relativ schnell Hilfe angesetzt, was anderen Ländern auch nicht so gelungen ist. Das heißt, so gesehen ist es einmal sicher positiv, dass man gesagt hat, man muss in einer Krise so schnell wie möglich auch mit öffentlichen Mitteln versuchen, diese Krise zu dämpfen. Also das halte ich für eine gute Idee. Und die Staatengemeinschaft auch international reagiert diesmal eben anders als in den 30er Jahren, wo man das versäumt hat. Eine Krise muss man relativ schnell beheben, bevor sich der Brand sozusagen ausweitet. Das hat man, glaube ich, richtig erkannt. Die Frage ist halt, man hat wenig Zeit gehabt, ob man nicht auch andere Alternativen hätte wählen können. Beim Bankenpaket, es ist ein relativ teures Paket. Also ich habe gelesen, dass die österreichische Staatsschuld auf 70% steigen wird, also 10% über die Maastricht-Kriterien, wovon das Bankenpaket 8 Milliarden Neuverschuldung verursacht hat. Und es sind ja noch lange nicht alle Garantien und Haftungen erfüllt. Es können ja auch noch höhere Summen auftreten oder Schulden auftreten dadurch. Also die Frage ist, war das sozusagen das Beste? Ich bin ja im Augenblick in den Niederlanden, das ist ein sehr pragmatisches Land und da gibt es sozusagen ein sich reimendes Sätzchen und das sagt, wie bezahlt, die bepaalt, der wer zahlt, der soll auch bestimmen. Also die Holländer legen großen Wert, dass wenn die öffentliche Hand sich da irgendwo mitbeteiligt, sie auch bestimmt und dass auch das Parlament mitbestimmt, was mit den Betrieben sozusagen passiert. Das ist meiner Meinung nach in Österreich zu einem geringeren Anteil passiert.
Wem nützen jetzt diese Maßnahmen, also wem nützt dieses Konjunkturpaket und das Bankenhilfspaket am meisten? Also
das Bankenhilfspaket sozusagen nützt meiner Meinung nach schon den Banken. Und damit ist ein Problem, dass das Verursacherprinzip eigentlich ausgeschaltet ist. Es ist natürlich wünschenswert ökonomisch, auch aus Effizienzgründen ökonomisch, dass der einen Schaden verursacht, dafür auch zur Verantwortung genommen wird und auch diesen Schaden bezahlt. Wenn man den Banken sozusagen diese Summen sozusagen als Hilfe stellt, dann hat es natürlich kann das langfristig finanzstabilisierungsmäßig ein Problem sein, weil es natürlich sowas, was wir in der Ökonomie Moral Hazard bezeichnen, bewirken kann, dass sich die Banken nämlich denken, na, wenn wir wieder ein Problem haben, dann wird der Staat schon uns wieder heraushelfen, uns outbailen, wie man das im Englischen sagt, weil ja niemand will, dass die gesamte Wirtschaft vom Bankensektor ausgehend in die Krise kommt. Das heißt, zahlen wird es letztendlich der Steuerzahler. Und die Frage ist daher, ob man nicht noch Alternativen diskutieren sollte, wie zumindest ein Teil das Verursacherprinzip wieder angewendet werden kann. Dass man zumindest ein Teil des Finanzsystems oder der Gläubiger der Banken zumindest heranzieht, um einen Teil des Schadens zu beheben. Eine andere Möglichkeit, zum Beispiel in Schweden, aber auch in den Niederlanden, ist, dass man sozusagen die Banken verstaatlicht.
Plädieren Sie dafür, dass Österreich seine Banken auch verstaatlicht, die in der Krise sind?
Ich glaube, dass sozusagen zumindest sichergestellt wird, dass die öffentlichen Mittel nicht nur für die Schäden herreichen und die Gewinne im privaten Sektor bleiben. Es muss einen Ausgleich geben. Wie gesagt, wie die Holländer das sagen, wer bezahlt, der bestimmt.
Wer zahlt, schafft an, sagt man hier.
Wer zahlt, schafft an, danke schön. Ja. Wer zahlt, schafft an. Und man muss sich eben überlegen, ob das über Verstaatlichungen geht oder ob das über andere Formen geht, wo der private Sektor an den Schäden mitzahlt, wenn er an den Gewinnen auch mitnaschen will. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Der Staat greift derzeit tief in die Tasche, um gewisse Maßnahmen zu beschleunigen und zu setzen. Wie wird das Budget das aushalten?
Das Budget wird es natürlich nicht innerhalb der Maastricht-Kriterien aushalten, aber da ist Österreich mit Sicherheit nicht alleine. Ich bin sicher, dass die Staatsschulden noch weiter steigen. Es gibt Berechnungen, zum Beispiel von Rogoff und Reinhardt, dass nach Krisen die Staatsschuld immer sich fast verdoppelt. Ja, das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Staatsschulden weiter ansteigen. Sarkozy hat schon klar gemacht, dass er sich nicht an die Maastricht-Kriterien halten wird. Obama ist noch ärmer, weil der hat von Bush 75% Staatsschuld übernommen und muss jetzt noch ausweiten. Das heißt, wir müssen uns auch von dem Gedanken lösen, dass das Maastricht-Kriterium von 60% das einzig wünschenswerte Kriterium ist. Wir wissen, es ist damals zustande gekommen durch einen völligen Zufall. Man hat den Durchschnitt von 1991 genommen, der hat bestanden, hat auch gesagt, das ist das Kriterium. Die Situation ist heute halt anders als 1991.
Also aber kann man den künftigen Generationen eine dermaßen hohe Verschuldung überhaupt zumuten?
Also die Idee, dass man die Schulden zurückzahlen muss, ist ja so eine, stammt aus der Privatwirtschaft. Wenn ich privat bin, muss ich meine Schuld zurückzahlen. Ein Staat kann seine Schulden immer wieder durch Neuverschuldung die alten decken, kann eigentlich den Schuldenberg, wenn er will, ewig weiter in die Zukunft verschieben. Also das Problem ist nicht die Staatsschuld selbst, das Problem sind die Zinsen auf die Staatsschuld, weil die müssen jedes Jahr erwirtschaftet werden, aber irgendwer, muss man auch dazu sagen, verdient ja die Zinsen auf die Staatsschuld, weil irgendwer hält die Schuldpapiere und verdient die Zinsen. Das ist normalerweise wieder irgendwer aus der Wirtschaft. Das heißt, ich selber sehe das Staatsschuldenproblem anders, als es im Augenblick gesehen wird. Aber auch hier haben wir diesen ewigen Paradigmenwechsel in der Ökonomie. Die Merkantilisten haben gesagt, eine Staatsschuld ist eine Goldmine. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Dann kam die klassische Ökonomie und gesagt, Staatsschulden sind schlecht, die muss man zurückzahlen, das ist nicht gut wirtschaften. Dann kam der Keynes und gesagt, wir brauchen Schulden, um sozusagen Lücken aufzufüllen. Dann kam die neue klassische Makroökonomie, die gesagt, das ist wahnsinnig schlecht. Ich glaube, wir sind jetzt wieder auf einem Paradigmenwechsel, wo wir uns damit konfrontieren müssen, dass Staatsschulden ein deutlich geringeres Problem sind als Arbeitslose und als sozusagen eine nicht kaufkraftfähige Wirtschaft.
Also zurück zu Kreisky.
Ich würde persönlich sagen, fangen wir wieder dort an, zur Zeit Kreiskys. Die Inflationsraten waren zu seiner Zeit ungefähr 11%. Kein Mensch hat sich um Inflation Sorgen gemacht. Im Augenblick sind sie bei 0% und wir sprechen von Hyperinflationsängsten. Da ist ja irgendwas in der Wahrnehmung verzerrt. Wir hatten Vollbeschäftigung. Staatsschulden waren ein geringeres Problem und sind eigentlich bis heute keines geworden, wenn man sich das genauer anschaut. Eine Schuldexplosion gibt es unter zwei Bedingungen. Entweder wenn die Zinsen wahnsinnig hoch ist, weil dann steigt die Staatsschuld automatisch. Das Problem haben wir zurzeit nicht. Wir haben null Zinsen. Oder es gibt Staatsschuldenprobleme, wenn die Preise sinken. Und das ist daher kein Zufall, dass Obama sich vor Deflation fürchtet. Weil wenn die Preise sinken, wird die Staatsschuld in realen Termen steigen. Und das war auch das Problem zur Zeit der Depression. Die Staatsschulden sind automatisch gestiegen, weil die Preise gesunken sind und der Staat hätte immer mehr real erwirtschaften müssen, um sie zurückzuzahlen, bis er dann halt gesagt hat, na dann setzen wir die Notenpresse in Gang, drucken uns das Geld selber, geben es aus. Und das hat dann zur Hyperinflation geführt. Das heißt, wofür wir uns wirklich hüten sollten, ist Deflation.
Haben Sie das Gefühl, dass diese ganzen Konjunkturpakete, in Amerika ist das Konjunkturpaket ja besonders groß, dass diese Pakete auch wirklich greifen?
Also der Paul Krugman sagt, die Pakete sind noch immer zu klein. Ja, also wir wissen nicht, wie groß diese Pakete wirklich sein müssen, aber ich glaube, dass sie in die richtige Richtung gehen. Sollte es Obama wirklich gelingen, die Gesundheitsreform durchzuziehen, dann hat er wirklich einen Meilenstein in der Entwicklung der amerikanischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik geschafft. Ich glaube, dass es sozusagen der richtige Weg ist, Konjunkturprogramme zu machen. Und ich glaube, dass Obama auch an den richtigen Bereichen ansetzt.
Sie haben jetzt schon einige Male erwähnt, dass die herrschende Wirtschaftstheorie gewisse Dinge eigentlich gar nicht erklären kann. Ist Wirtschaft eigentlich etwas Unberechenbares? Kann man Wirtschaft, dieses Geflecht an kleinen und globalen Zusammenhängen überhaupt logisch erklären und in Formeln pressen und in Mathematik herunterbrechen? Oder sind wir der Wirtschaft ausgeliefert, wie wir oft den Eindruck haben?
Also ich halte Wirtschaft nicht für etwas Unberechenbares. Also ich glaube, dass sich wirtschaftliche Zusammenhänge und Abläufe mehr oder weniger zeitgenau voraussehen lassen mit der richtigen Theorie. Und zum Beispiel die klassische Theorie hat eigentlich Krisen regelmäßig auch gut voraussehen können. Was ich nicht glaube, was man kann, ich glaube, dass sich nicht alles mikroökonomisch fundieren lässt und mathematisch ausrechnen. Die Mathematik ist ein Hilfsmittel der Ökonomie. Und wenn man genau anschaut, die wirklich guten Ökonomen, die Künstler des Modellbaus, die verwenden Mathematik wahnsinnig sparsam. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsmodellbauer ist Anthony Atkinson, der hat Mathematik studiert, also er kann's. Der verwendet ganz sparsam Mathematik. Er will was zeigen und dafür bedient er sich der Mathematik.
Und welche anderen Wissenschaften zieht er hinzu?
Seinen logischen Verstand zu schauen, wo ist das Problem, das ich analysieren muss, und daher, welche Annahmen brauche ich, um dieses Problem zu analysieren und nicht umgekehrt zu schauen, was sagt mir die dynamische Optimierungstheorie? Ich brauche die Annahme, dass ich vollständige Märkte habe, dass das unendlicher Zeithorizont ist, rationale Erwartungen und ich weiß nicht, eine Transversalitätsbedingung, die garantiert, dass da nichts unterwegs passiert, und das nehme ich aus der Mathematik und dann wende ich das stur an für die Ökonomie. Das ist einfach Unsinn. Und das passiert eigentlich sehr stark bei diesen mittelmäßigen Ökonomen, die wahnsinnige mathematische Modelle bauen, aber nichts mehr sagen. Die wirklichen Ökonomen, auch Paul Krugman, sind Künstler des Modellbaus. Da ist die Mathematik immer nur ein Hilfsmittel.
Eine wie große Rolle spielt denn eigentlich die Psychologie bei der Krise und bei ihrer Erklärung?
Ja, ich bin nicht so sehr überzeugt, dass die Krise durch psychologische Vorkommnisse diesmal zu erklären kann. Die Menschen sind Menschen, sie verhalten sich relativ rational. Sie haben sich meiner Meinung nach auch in der Krise rational verhalten. Jeder hat versucht, in dem System so gut wie möglich durchzukommen. Das System selbst ist irrational. Wie schon John Maynard Keynes gesagt hat, eine Börse ist irrational, weil jeder, der sich drinnen rational verhaltet, sich an dem falschen Kriterium orientiert. Nämlich er schaut, was erwartet im Schnitt, was erwarten die anderen. Anstatt zu schauen, was ist der Betrieb zum Beispiel wirklich wert, wo ich jetzt eine Aktie davon kaufe. Das heißt, das System ist irrational. Die menschliche Psyche, glaube ich, ist gerade in diesem Wirtschaftsbereich, auch jetzt im Rahmen der Finanzkrise, die Psychologie würde ich nicht verantwortlich machen.
Bleibt immer noch die Frage, warum wir uns von einem irrationalen System dann so beherrschen lassen.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass es immer wieder ein Auf und Ab gibt, wie weit wir uns von so einem System beherrschen lassen. Im Augenblick, glaube ich, wird wieder eine Veränderung der Wahrnehmung sein und eine Verbesserung, weil ich glaube nicht, dass wir uns von so einem irrationalen System beherrschen lassen müssen. Also ich bin schon der Meinung, dass man Finanzmärkte regulieren kann. Nicht alle Ökonomen sind dieser Auffassung, wie ich zu meinem großen Erstaunen gemerkt habe, aber ich bin davon überzeugt, dass man die Finanzwelt dazu bringen kann, wieder der Realwirtschaft zu dienen.
Frau Unger, die Wirtschaft und auch die Wirtschaftswissenschaften sind eine sehr männliche Domäne. Gibt es so etwas wie einen weiblichen Blick auf die Wirtschaft?
Ich weiß nicht, ob es einen weiblichen Blick gibt, aber es gibt wissenschaftlich erwiesenermaßen eine weibliche Wahrnehmung, die um circa 30% mehr als die Männer wahrnimmt. Das liegt daran, dass Frauen einfach auch soziale Prozesse wahrnehmen, die Sphäre im Raum wahrnehmen und noch andere Stimmungen, die Männern offensichtlich nicht so auffällt. Ich glaube aber vor allem, dass es was wichtig ist, dass Frauen sozialisiert sind, dass sie nützlich sein wollen. Und das, glaube ich, unterscheidet sie wirklich von Männern. Und in diesem Nützlichsein werden bestimmte Probleme stärker wahrgenommen. Zum Beispiel, wenn Arbeitslosigkeit ist, nehme ich wahr, dass man die verhindern muss und sich was überlegen muss, wie man sie verhindern kann. Und es würde mir nie im Leben einfallen, zu sagen, jetzt nehme ich Vollbeschäftigung an. Diese Wahrnehmung, glaube ich, hat schon damit zu tun, dass ich auch eine Frau bin. Das heißt nicht, dass Männern das nicht auffallen könnte, aber ich glaube, dass es mir ein größeres Anliegen ist. Ich könnte keine nutzlose Ökonomie machen. Ich würde es nicht schaffen.
Wie geht es Ihnen als Frau in dieser männerdominierten Umgebung?
Es ist ein bisschen einsam. Also ich weiß noch 1986, wie ich auf meiner ersten europäischen internationalen Konferenz war, in Trento, war ich die einzige Frau und ich schaue in eine Gruppe und da sitzen 200 Männer. Und ich habe dann gesagt, sehr geehrte Herren und Herren, das hat der Übersetzer schön mit Signori, e Signori übersetzt. Es kam nicht so gut an, aber es war einfach schon ein Zeichen, dass in Geld, Finanzen, wo so Macht und Geld und Reichtum sitzt, Frauen einfach wirklich nicht vorhanden sind. Es hat sich ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch wahnsinnig schwierig, zum Beispiel in meinem Fachgebiet Finanzwissenschaft weibliche Assistentinnen zu finden. In Holland hat sich zum Beispiel keine einzige Frau beworben, wie ich diesen Posten ausgeschrieben habe. Also es ist noch ein Bereich, wo ein großer Nachholbedarf ist für Frauen.
Und Ihrer Meinung nach hängt das stark damit zusammen, dass eben Finanzwirtschaft, Bankenwesen etc. mit Geld und eben auch viel Macht zusammenhängt?
Ja, und es ist natürlich auch ein sehr abstrakter Bereich. Ja. Geld ist also wesentlich abstrakter als Sozialpolitik, wo man unmittelbar den Nutzen sieht. Der Zusammenhang zwischen Geld und Realwirtschaft ist ein bisschen ein verdeckterer. Das kann auch sein, dass das Frauen noch weniger anzieht. Aber es ist natürlich auch ein Bereich, wo die Luft oben sehr, sehr dünn ist und Männer haben hier ihre eigenen Zirkeln, also gerade das Bankwesen, Banker haben ihre, das nennt man epistemische Gemeinschaften, also das gleiche Wissen, die gleiche Episteme, die werden gemeinsam erzogen an den gleichen Schulen. Zum Beispiel, ich wollte immer zu den Schotten gehen, aber damals durfte ich als Mädchen nicht hin. Ich weiß nicht, ob man heute schon zu den Schotten gehen darf, ins Schottengymnasium.
Ich glaube schon, ja.
Das hat sich toll verändert. Also wie gesagt, ich konnte an dieser Episteme nie teilnehmen. Und dann entwickeln sich eigene Wertvorstellungen, ein eigenes Grüppchen. Oder zum Beispiel, ich spiele nicht Fußball. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in Österreich. Zum Beispiel das IHS und das WIFO haben immer gegeneinander Fußball gespielt. Ich habe mich nie getraut, mich da ins Tor stellen zu lassen und abknallen zu lassen. Also das sind so Dinge, wo man einfach nicht dazugehört. Und daher gehört man in diese Klingeln nicht so leicht hinein. Und ich glaube auch nicht, dass sie so unbedingt so Zombies wie Frauen drinnen haben wollen. Also da ist schon noch etwas zu tun. Aber man muss auch realisieren, dass es eigene Gruppen gibt. Und es ist sehr wichtig für die Frauenbewegung, auch solche Zirkeln und Gruppen aufzubauen.
Wie kann man denn das ändern, wollte ich gerade fragen.
Ja, also ich glaube, es braucht alles Zeit. Die Europäische Union hilft, glaube ich, sicher mit ihren Richtlinien, wo sie sozusagen sehr großen Wert drauf legt, dass zum Beispiel auch im öffentlichen Dienst die Hälfte von Besetzungen weiblich sind. Österreich hat es bis jetzt ja immer geschafft, sich dieser Richtlinie nicht wirklich zu stellen und wird halt gelegentlich gerügt von der Europäischen Union. Aber wenn ich international schaue, in Holland zum Beispiel sitzen in jedem Beratungsgremium, auch im finanzwissenschaftlichen Bereich, auch im Finanzausschuss, die Hälfte Frauen. Also die Holländer bemühen sich sehr, diese Quoten aufzufüllen. Und das wird sicher mittelfristig einen Effekt haben, dass auch mehr Frauen in Geld und Finanzen sich besser auskennen und da sich auch profilieren können.
Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Ihr Gesangsstudium aufzugeben und in die Wirtschaft, also in die Ökonomie zu gehen?
Ich habe mir immer gedacht, der Gesang, der hat mit Begabung zu tun und die Begabung kann irgendwann weg sein. Irgendwann ist die Stimme weg und dann ist es weg. Also ich wollte etwas, was man sich wirklich hart erarbeiten muss und etwas, wo ich mir gedacht habe, wo sagen sehr wenige Frauen sind, wo es wichtig sind, dass sich auch Frauen hineinarbeiten. Und Wirtschaft schien mir damals sagen, das Fach, das mir am abstraktesten vorkam oder am weitesten weg von allem, womit ich jemals zu tun hatte. Also habe ich mir gedacht, ich beiße mich da hinein. Und das hat sich dann allerdings auch sehr positiv entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass es ein faszinierender Bereich ist, wenn man sich einmal durch die Mathematik durchgegraben hat.
Haben Sie Ihre Entscheidung jemals bereut?
Manchmal schon, weil ich mir gedacht habe, die Menschen, die Musik machen, also die Musiker sind schon ein wesentlich freundlicheres Volk als die Ökonomen. Also sagen, der Umgang der Musiker untereinander ist schon ein ruhigerer und ein vielleicht angenehmerer als der Ökonomen. Aber andererseits habe ich mir gedacht, es ist auch wichtig, dass Frauen sich sozusagen in alle Bereiche durchwursteln und durchkämpfen. Und in der Wirtschaft ist es nötig.
Sie leben jetzt seit 7 Jahren in den Niederlanden. Sie lehren dort an einer der renommiertesten Wirtschaftsunis. Könnten Sie sich vorstellen, auch nach Österreich wieder zurückzukehren?
Ich könnte mir schon nach Österreich zurückzukehren, vor allem, weil ich mir denke, ich schulde Österreich sehr viel. Österreich hat in mich Unmengen investiert, Stipendien für Harvard, für Stanford, das hat alles Österreich bezahlt und ich bin auch sehr dankbar dafür und ich würde natürlich auch gerne etwas wieder zurückgeben. Das heißt, ich könnte mir das schon vorstellen.
Frau Professor Unger, danke für das Gespräch. Morgen erwartet Sie im Journal Panorama einen Bericht über ehemalige israelische Elitesoldaten, die nicht mehr in den Palästinensergebieten kämpfen wollen. Im Namen des gesamten Teams sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.